Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Gestern war ich noch in der Stadt des Friedens, in Den Haag. Heute bin ich an einem Ort des Friedens. So kann es weitergehen. Bevor ich in die Predigt einsteige, möchte ich euch Mut machen, Zettel und Stift zur Hand zu nehmen, falls ihr das dabei habt. Wenn nicht, geht auch zur Not ein Handy. ist heute mal erlaubt. Aber ich habe gelesen, wenn wir Dinge besser verstehen wollen, ist es hilfreich, Dinge auch schriftlich festzuhalten. Weil unser Gehirn so tickt, dass wenn wir nicht nur hören, sondern auch Dinge aufschreiben, wir Dinge besser behalten, schon besser sortieren. Und ich glaube, wir wollen eine Gemeinde sein, die lernt, die weiter wächst, die mehr versteht. Also möchte ich euch Mut machen, nicht nur heute, sondern auch immer dann, wenn ihr hier seid oder an anderen Orten, wo ihr miteinander ins Gespräch kommt, euch Dinge aufzuschreiben, zu lernen, weiterzukommen. Aber bevor ich jetzt auch in die Predigt einsteige, möchte ich nochmal kurz beten. Genau. Am besten Handy auf lautlos. Das Vater, ich möchte dir danken, dass wir hier zusammenkommen können, um dich zu loben, dich zu anbeten, aber auch von dir zu lernen. Und ich möchte dich bitten jetzt, dass du unsere Ohren aufmachst, unsere Herzen weit und dass du meine Worte und Gedanken gebrauchst, damit wir mehr von dir verstehen, damit wir weiter wachsen und mehr begreifen, wer du bist und was du für uns vorbereitet hast, was du von uns als Gemeinde möchtest, welche Perspektive du für uns hast, dass wir das noch mehr und klarer verstehen. Amen. Das war eine verrückte Woche, oder? US-Wahlen, Regierungskrise. Oh, ich musste echt ganz schön durchatmen, als ich immer die Schlagzeilen gelesen habe. Ich dachte, boah, es nimmt irgendwie doch kein Ende. Das sind nur die großen Themen der letzten Woche. Und wir wissen, wenn wir uns die Welt anschauen, was um uns herum passiert, Nahostkonflikt, Ukraine-Krieg, Klimakatastrophe, wahnsinnige Regenfälle in Spanien. Da muss man doch ganz schön schlucken, oder? Und dann kommen noch viele andere lokale Themen dazu, unsere Lokalpolitik, was alles in so einer Stadt passiert und noch die ganz persönlichen Dinge, Zukunftsängste, viele Menschen, die um ihren Job bangen, Krankheit, Probleme in der Familie, ganz schön schwer auszuhalten, oder? Mir ging das diese Woche so, wo ich dachte, boah, es ist echt ganz schön schwer auszuhalten. Und ich bin jemand, ich versuche mir dann gerne auch so ein größeres Bild zu machen und denke, ja, ich bin ja nicht nur entscheidend, ich bin nicht ausschlaggebend. Vielleicht geht es auch anderen Menschen so. Und ich glaube, es geht vielen so. Aber das Komische war, ich habe dann das Internet zur Hilfe genommen und mir so ein paar Statistiken angeguckt. Und wenn man dann sich mal anschaut, wie denn so die Stimmungslage in Deutschland ist, zu einer Frage, wie zufrieden sind wir denn hier in diesem Land? Da war ich etwas verdutzt, weil diese Statistik sagt zu mir, dass 89% der Deutschen zufrieden oder sehr zufrieden sind. Und ich denke mir, hä? Ist doch irgendwie, ist das komisch. Aber man sagt ja auch, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Aber es ist so eine Tendenz irgendwie. Wir haben diese äußeren Umstände, die auf uns einprasseln und wir gar nicht wissen, wie wir das handeln sollen und trotzdem sind wir eigentlich zufrieden. Vielleicht ist das ein Problem unserer Wohlstandsgesellschaft, weil wir vieles eigentlich, glaube ich, haben und wissen, eigentlich geht es uns in vielen Dingen doch total gut und es ist nicht die Sorge um das, was uns fehlt, sondern an vielen Stellen die Sorge, was uns genommen werden könnte. Oder? Wir wollen unseren Status behalten. Es ist ja auch irgendwie auch nachvollziehbar, denn wer verzichtet denn schon gerne? Ich muss ehrlich sein, ich verzichte nicht so gerne. Und wenn ich mir dann aber die ganzen Situationen um uns herum anschaue, komme ich immer so ins Grübeln und denke, es muss doch irgendwie auch Lösungsansätze geben. Es muss doch irgendwie, muss man doch diesen Knoten lösen. Im Kleinen oder im Großen. Und dann merke ich aber, ich komme sehr schwer an meine Grenzen. Viele Themen sind für mich viel zu groß, sind viel zu komplex. Ich habe an manchen Stellen keine Lösung dafür. Und vielleicht geht es uns allen auch ähnlich, wenn wir über manche Probleme nachdenken, im Kleinen oder im Großen. Und dann passiert aber schnell Folgendes. Wir fangen an, Dinge zu pauschalisieren und blöde Stammtischparolen durch die Gegend zu schleudern. Ich glaube, damit ist uns nicht geholfen. Und wenn wir uns diese ganzen Problematiken angucken, möchte ich verstehen und lernen, welche Aufgabe haben wir als Gemeinde, als Kirche? Ob wir das nun global oder lokal sehen? Welche Veränderung können wir als Gemeinde in diesem ganzen Wust denn bringen? Und eine Methode, das herauszufinden, ist, sich die Frage zu stellen, was wäre, wenn Gemeinde und Kirche nicht existieren würde? Was wäre dann die Folge? Ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal drüber Gedanken gemacht habt. Wie ihr euch sicher denken könnt, ich habe das. Sonst würde ich jetzt nicht diese Frage stellen. Und es gibt ja so neumodischen Kram, ChatGPT und sowas. Habe ich mal gefragt, was wäre die Auswirkung, wenn Gemeinde nicht mehr existieren würde? Und es sind folgende Dinge dabei herausgekommen. Erstens, der Verlust von Gemeinschaft und sozialer Unterstützung. Zweitens, weniger geistliche und moralische Orientierung. Drittens, fehlende Anlaufstelle für Hilfsprojekte und soziale Dienste. Viertens, Rückgang der Verkündigung und Vermittlung von Hoffnung. Fünftens, weniger Wachstum im Glauben und Mangel an geistlicher Begleitung. Sechstens, fehlende kulturelle und historische Einflussnahme. Das sind alles starke Argumente. Das sind gute Argumente für Gemeinde. Ich habe nur beim weiteren Nachdenken festgestellt, das ist aber auch fatal, das so anzugehen. Oder das als Maßstab zu nehmen. Denn wenn ich all diese Dinge aufliste, merke ich, ich reduziere Gemeinde auf eine Organisation. Gemeinde wird plötzlich zum Erfüllungsort für Bedürfnisse. Gemeinde wird zum Dienstleister. Und ich glaube, Gemeinde ist ganz anders gedacht. Nicht umsonst spricht die Bibel von der Gemeinde auch als Leib Christi. Das könnt ihr nachlesen in 1. Korinther 12, Vers 12 bis 27 oder Römer 12, Vers 3 bis 8, wer das zu Hause mal in Ruhe nachlesen möchte. Gemeinde ist keine Organisation, Gemeinde ist ein Organismus. Und für einen Organismus ist es ganz entscheidend, auch in Bewegung zu bleiben. Das merke ich selber, wenn ich nicht viel in Bewegung bin und auch gerne meine Pizza genieße, tut das meinem Körper nicht gut. Das ist jetzt vielleicht ein einfaches Beispiel, aber wenn wir als Gemeinde, als Leib Christi nicht in Bewegung bleiben, tut uns das nicht gut. Auf den Körper bezogen, du bewegst dich nicht, das Problem wird sein, dass du schlechte Blutwerte hast, es wirkt sich auf deinen Organismus aus, auf deine, komplett auf deinen Körper, es kann erhöht das Herzinfarktrisiko und. Ich bin kein Mediziner, ich habe auch da das Internet zur Hilfe genommen, aber ich glaube, da steht auch viel Gutes drin. Und dem dürfen wir Glauben schenken, dass wenn wir nicht in Bewegung bleiben, tut uns das nicht gut. Und ich habe nochmal neu verstanden, Gemeinde ist kein Status. Gemeinde ist eine Aufgabe. Und wir dürfen immer wieder neu verstehen, was unser Auftrag und was unsere Bestimmung ist. Es macht doch einen großen Unterschied, ob wir davon ausgehen oder das als unseren Maßstab nehmen, gefüllte Räume zu haben oder eine erfüllte Mission. Ich glaube, da liegt ein ganz großer Unterschied da drin. Ob wir sagen, hey, klar ist es wichtig und gut, wenn unsere Räume gefüllt sind, wenn wir als Menschen zusammenkommen, wenn wir uns auch gegenseitig Gutes tun, uns im Blick haben. Aber es ist noch ein weiterer Blick zu sagen, was ist denn unsere Mission, was ist unsere Aufgabe hier in dieser Region, in dieser Stadt. Denn wenn wir nur auf uns schauen, laufen wir Gefahr, dass wir so eine Insiderkirche werden. Wir kennen uns alle, wir wissen, wie wir ticken, wir haben unseren bestimmten Wortgebrauch, wir haben unsere Rituale, wir haben unsere Liturgie. Das sind alles gute Dinge, aber wir verlieren vieles andere aus dem Blick. Es geht nicht um einen Wohlfühlfaktor, sondern es geht weitaus um mehr. Und Gott hat mich diese Woche neu berührt und hat gesagt, ey, das ist wichtig, darüber nachzudenken, welchen Auftrag, welche Mission, welche Bedeutung Ortsgemeinde in dieser Welt zukommt. Und wenn du Teil dieser Gemeinde bist, darfst du das nochmal neu verstehen und das wissen, wir als Gemeinde sind ausgezeichnet. Wir lesen in Matthäus 5, in der Bergpredigt davon, dass wir Licht in der Welt und Salz der Erde sind. Und ich finde es so stark, dass uns so eine Bedeutung zukommt, dass Gott uns das zuspricht, dass Jesus selbst davon redet, dass wir das Licht in der Welt sind, die wie am Anfang beschrieben doch so dunkel erscheint, dass wir das Salz der Erde sind, dass wir Geschmack bringen. Salz ist ein Geschmacksträger. Aber um das zu erfüllen, wird auch was von uns erwartet. Wir dürfen gehorsam sein. Wir dürfen nach Gottes Maßstäben handeln. Wir dürfen seine Sicht annehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei dem Begriff Gehorsam. Ich habe da manchmal meine Probleme mit. Ich würde jetzt nicht unbedingt von mir behaupten, ich wäre ungehorsam, aber das Wort Gehorsam, wenn ich dieses Wort schon höre, fällt es mir manchmal schwer, da so mitzugehen. Gerade wenn ich an unser Land und unsere Geschichte denke, läuft mir ein Schauer eigentlich über den Rücken, wenn ich das Wort Gehorsam höre. Wir haben, glaube ich, hoffentlich alle daraus gelernt, was blinder Gehorsam mit Menschen macht. Und wir haben das vor ein paar Tagen noch in Amsterdam sehen dürfen, was das Schlimmes hervorbringt. Und ich muss für mich diesen Begriff Gehorsam musste ich nochmal neu füllen und zu verstehen, was es eigentlich heißt, gehorsam zu sein. Und dazu gehören für mich drei Dinge. Als erstes darf ich verstehen, wem ich denn gehorche. Ich darf Gott, dem Vater, gehorchen. Gott, der mich geschaffen hat, der erkannt hat, wer ich bin, der wirklich weiß, wer ich bin, der so viel Gutes in mich hineingelegt hat, der all seine Kreativität, also all sein Vorstellungsvermögen genutzt hat, um mich zu erschaffen, der nur Gutes für mich will. Dem darf ich gehorchen. Ich darf Gott, dem Sohn, gehorchen. Jesus Christus, der alles auf sich genommen hat, der die himmlische Herrlichkeit verlassen hat, Mensch geworden ist, am Kreuz gestorben ist, damit ich in Gemeinschaft mit dem Vater leben darf. Und ich darf dem Heiligen Geist gehorchen, der mich leiten und führen möchte, der an meiner Seite steht und sagt, ey, ich möchte dich begleiten, ich möchte dich durch all diese schwierigen Phasen hindurch begleiten und dir zuflüstern, du bist geliebt, du bist begabt und du kannst einen Unterschied machen, wenn du mich an deiner Seite lässt, wenn du mich als deinen Begleiter annimmst und wenn du mich ernst nimmst. Also wir dürfen verstehen, wem wir an dieser Stelle gehorchen. Das Zweite, was wir verstehen dürfen, ist, dass wenn wir Gott gegenüber gehorsam sein wollen und Jesus nachfolgen wollen, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln, wie es auch in 2. Korinther 3, Vers 18 heißt, hat das einen Preis, den wir uns oft nicht bewusst sind. Und als ich darüber nachgedacht habe, musste ich echt schlucken. Denn ich habe das oft nicht im Blick. Das Nachfolge, das Gehorsam für mich auch einen Preis bedeutet. Und Jesus sagt selbst, das lesen wir in Lukas 9, Vers 23 bis 24, wenn jemand mein Jünger sein will, wenn er mir nachfolgen will, wenn er mir gehorchen möchte, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Und in Römer 12, Vers 1 schreibt Paulus, dass wir uns mit unserem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen sollen, um ihm ein lebendiges und heiliges Opfer darbringen, an dem Gott seine Freude hat. Ich habe das gelesen und dachte, boah, das ist echt krass. Mich selbst verleugnen, Opfer sein. Mich hat das total herausgefordert. Und es fordert mich auch jetzt noch heraus. Und es wird mich wahrscheinlich auch die nächsten Tage und Wochen und wahrscheinlich den Rest meines Lebens herausfordern, weil es echt eine krasse Forderung ist, mich selbst zu verleugnen, mich als lebendiges Opfer ihm hinzugeben. Heißt es das, was heißt es tatsächlich? Und wir haben vorhin für unsere Brüder und Schwestern im Glauben gebetet, die das leben, die sagen, meine Bequemlichkeit ist jetzt hier nicht entscheidend. Entscheidend ist das, was ich glaube und wofür ich einstehe. Und wir lesen das auch, wenn man sich manche Geschichtsbücher anguckt und die Geschichten liest, wie es den damaligen Aposteln ergangen ist, die sich diesem Gehorsam untergeordnet haben, die gesagt haben, das, was wir glauben, das hat absolut Priorität in unserem Leben. Bis auf Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, sind all diese Apostel den Märtyrertod gestorben. Boah, ich habe echt geschluckt. Wir leben in einem freien Land und ich glaube, wir brauchen das gerade nicht wirklich fürchten. Aber ich glaube, manchmal steht uns echt unsere Bequemlichkeit im Weg. Manchmal steht uns wirklich im Weg, unseren Status zu verlieren. Wer möchte denn schon gerne verlacht werden aufgrund seines Glaubens, gemobbt, als religiöser Spinner tituliert zu werden? Mich fordert das unglaublich heraus. Mich fordert das sowas von heraus und ich glaube, es geht wahrscheinlich den meisten hier, zu sagen, dem wirklich sich unterzuordnen und zu sagen, ey, ich mich wirklich zu verleugnen, mich wirklich als lebendiges Opfer darzugeben, ich finde das total krass. Das heißt, meinen ganzen Stolz abzulegen, meine Ängste loszulassen, meine Wünsche und Vorstellungen hinten anzustellen, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen einseitig, Aber ich glaube, wir dürfen verstehen, dass es nicht so ist. Dass Gott anders denkt. Dass da, wo wir ihm wirklich folgen, dass da, wo wir gehorsam sind, auch ein Segen auf uns wartet. Und wir kennen alle die Geschichte von Abraham, wo Gott sagt, hey, so, für dich ist diese Zeit hier abgelaufen, an diesem Ort zu bleiben, ich habe was anderes für dich vor. Du darfst woanders hinziehen. Und es heißt Gehorsam. Wir lesen in 1. Mose 12, der er aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Gehorsam ist gefragt. Verlass dein soziales Umfeld, verlass deine Freunde, verlass die Gegend, wo du dich auskennst. Was aber folgt, verliere ich oft aus den Augen. Denn in Vers 2 direkt danach lesen wir, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Eine Herausforderung. Siebenfacher Segen. Ich glaube, das dürfen wir nochmal neu verstehen, dass da, wo wir herausgefordert sind, dass Gott nicht einfach sagt, ey, so, du musst jetzt gehorsam sein, sondern er sagt, ich habe was bereit für dich. Ich will dich in dem, möchte ich dich segnen und nicht nur einfach, sondern an der Stelle siebenfach. Und Jesus sagt selbst, das lesen wir dann in Markus 10, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwester, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder, jetzt. Und ich frage mich, glauben wir das wirklich? Sind wir davon überzeugt, dass da, wo wir gehorsam sind, dass da, wo Gott uns herausfordert, Dinge zurückzulassen, dass der uns segnet? Vielleicht ist es nicht die Herausforderung, an einen anderen Ort zu ziehen, sondern die Herausforderung, manche Probleme, die du versuchst, aus deinem eigenen Können heraus zu bewältigen, beiseite zu legen und zu sagen, hey, ich ordne mich dir, Gott, unter und erwarte, dass du handelst. Also wir dürfen verstehen, wem wir gehorsam sein dürfen, dass das auch einen Preis hat. Aber in allerletzter Konsequenz dürfen wir verstehen, warum Gehorsam von uns gefragt ist. Wenn wir verstanden haben, dass Gott für uns gestorben ist, durch seinen Sohn, wenn wir verstanden haben, dass wir dadurch errettet sind, dass wir ein Leben mit Perspektive auf die Ewigkeit haben, was brauchen wir dann noch? Was brauchen wir dann noch? Haben wir das verstanden, dass das eigentlich alles ist, was wir brauchen? Wir haben die Gewissheit, dass wir gerettet sind. Wir haben die Perspektive für die Ewigkeit. Aber wir wissen auch, dass es Menschen in unserem Umfeld gibt, die das nicht wissen und die das brauchen. Und Gott hat mich in dieser Woche so angesprochen und gesagt, dafür wünsche ich mir Gemeinde. Dass wir rausgehen, um diese Menschen zu erreichen. Gemeinde ist mehr. Gemeinde ist so viel mehr. In Herten leben ungefähr 63.000 Menschen. Wenn wir hochrechnen, sind wir hier zusammen vielleicht 200 über den Daumen gepeilt. 0,3%. Gemeinde ist so viel mehr. Und Gott möchte uns dazu gebrauchen. Gott wünscht sich unseren Gehorsam an der Stelle und möchte uns gleichzeitig dadurch um ein Vielfaches segnen. Wir dürfen das verstehen, dass wir Licht und Salz in dieser Welt sein dürfen, auf dieser Erde. Wir dürfen Licht am Busbahnhof in Herten-Mitte sein. Wir dürfen Salz für Menschen in Herten-Süd sein. Wir dürfen die Hoffnung für Menschen sein in Datteln, Malsinsen oder wo auch immer du wohnst und lebst. Wir dürfen einen Unterschied machen. Aber das verlangt auch und erwartet Gott von uns, dass wir Schritte gehen. Was wäre, wenn Abraham diese Schritte nicht gemacht hätte? Er wäre nie zum Segen für Nationen geworden. Und wenn wir uns das vorher mal durchlesen, Abraham war auf dem Weg nach Kanaan. Komischerweise, und das habe ich vorher noch nie gelesen, war das sein Vater auch. Wir lesen in Kapitel 11 in den letzten Versen, dass Abrahams Vater auf dem Weg nach Kanaan war. Ist aber irgendwo zwischendurch stehen geblieben, mitten in Haran. Ist da stehen geblieben und auch da gestorben. Er hat Kanaan nie gesehen. Er hat das, was ihm eigentlich vielleicht auch verheißen worden war, ist jetzt eine Mutmaßung, aber es steht, er war auf dem Weg nach Kanaan, ist nie dort angekommen. Gott hat uns Dinge verheißen, mit denen er uns segnen möchte, mit denen er uns ausstatten möchte. Aber wir dürfen auch als gesamte Gemeinde verstehen, dass wir den Weg gehen dürfen. Dass er uns herausfordert, mit Sicherheit. Mich fordert das total heraus, zu sagen, ich möchte nochmal neu vertrauen, nochmal neu gehorsam sein. Aber ich weiß auch und möchte mir das immer wieder vor Augen führen, dass es um die Menschen geht, die Jesus noch nicht kennen. Die nicht wissen, dass Rettung auf sie wartet. Die nicht wissen, dass es eine Perspektive für die Ewigkeit gibt. Ich möchte nicht dieser Vater Abrahams sein, der irgendwo einfach zwischendurch stehen bleibt und sagt, da, damit bin ich zufrieden. Ich habe meinen Status erreicht. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich wohne. Ich kenne mein Umfeld. Ich möchte mich herausfordern lassen und ich möchte dich heute ermutigen, dich auch herausfordern zu lassen. Sagen, was heißt es wirklich, gehorsam zu sein? Was heißt es, sich an der Stelle selbst zu verleugnen? Vielleicht manche eigenen Wünsche hinten anzustellen, weil ich weiß, dass eigentlich das Beste Gott schon für mich schon bereithält. Und ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt, habe ich mir ein paar Geschichten von Menschen angehört, die davon erzählt haben, wie Jesus ihr Herz verändert hat, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Und ich möchte dich ermutigen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und sie zu fragen, wo hat Jesus dein Leben verändert? Wo hast du eine neue Perspektive für dein Leben bekommen? Ich habe mir diese Geschichten angehört und angeschaut und ich wäre wirklich zu Tränen gerührt. Weil ich gemerkt habe, dass da steckt so viel Kraftvolles dahinter, so viel Gutes. Und das dürfen wir nicht einfach beiseite legen. Das dürfen wir nicht einfach sagen, ja, das passiert so nebenher. Das ist vielleicht irgendein Ergebnis, wenn wir Sonntag für Sonntag zusammenkommen. Nein, das ist das Ergebnis davon, wenn wir uns auf den Weg machen, auf die Suche danach, Gott zu gehorchen, Schritte zu wagen und für Menschen in Not, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie in dieser Not sind, da zu sein. Und was heißt es ganz konkret? Vielleicht heißt es ganz konkret, deinen Arbeitskollegen mal bewusst zu fragen, hey, wie geht's dir? Und nicht da dabei stehen zu bleiben und zu sagen, hey, und ich bete für dich. Boah, mich fordert das heraus, diesen Schritt zu wagen. Aber ich will nicht so egoistisch sein und sagen, das, was mir verheißen ist, was Gott mir versprochen hat, ist für mich zu behalten. Sondern Gott verspricht Segen über Fluss. Da, wo wir seine Liebe weitergeben, da endet das nicht irgendwann für uns. Sondern es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Und wir dürfen als Gemeinde gemeinsam uns auf den Weg machen, Salz und Licht zu sein. Hier und heute, aber auch morgen und übermorgen. Nächste Woche, übernächste Woche. Und lasst uns das wirklich wirklich tief in unsere Herzen sinken, dass das auch unser Antrieb ist. Menschen, die hoffnungslos sind, Hoffnung zu bringen. Menschen, die voller Trauer sind, ihnen Trost zu bringen. Menschen, die sich selbst verachten, ihnen neue Würde zu geben. Mich hat es so neu berührt und so begeistert. Aber ich sage das nochmal, wenn ich sage, es fordert mich echt heraus. Weil es ist mich echt herausfordert, meine Komfortzone zu verlassen. Aber welche Komfortzone hat Jesus verlassen? Und was bietet er uns an? Die Bibel spricht von diesem wunderschönen Bild der Braut. Und ich finde, zu sagen bei einer Braut, ja, ist schon gut, die ist schon gut, ist zu wenig. Wenn ich von meiner Frau hätte, ja, die ist gut für mich. Ich weiß, das ist das beste Geschenk in meinem Leben. Die beste Person an meiner Seite, die ich mir wünschen kann. Und das sagt Jesus über die Gemeinde. Das ist das Beste an meiner Seite, was ich mir vorstellen kann. Und was machen wir oft daraus? Ziehen wir unsere besten Kleider an, im übertragenen Sinne, geben wir unser Bestes? Das wäre doch ein billiges Tauschgeschäft, wenn wir sagen würden, ja, Jesus hat alles für uns getan. Alles. Hat sein Leben hingegeben, hat sich geopfert, hat Schmerzen erlitten. Und wir sagen, ja, ist doch gut. Ist okay. Also, ja, da gehe ich mit. Ich glaube, wir dürfen neu lernen, wirklich unser Bestes zu geben. Alles in die Waagschale zu werfen. Ich möchte dich heute ermutigen, wirklich darüber neu nachzudenken, dich neu herausfordern zu lassen und zu verstehen, dass Gemeinde mehr ist. Leute, wir sind Gemeinde, wir sind mehr. Wir können einen unglaublichen Unterschied in dieser Welt machen. Und ich frage dich heute, bist du dabei? Bist du dabei? Amen.